Das war ja auch Teil der Vision, dass es kein reines historisierendes Museum sein soll. Also sich sowohl um die Geschichte der DDR und der Kunst zu bemühen, aber genauso am Diskurs um die Gegenwart und die Zukunft teilnehmen zu wollen.
Herzlich willkommen in Folge 128 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Die gebürtige Münchnerin und Kunsthistorikerin Anna Schneider hat vor zwei Jahren die Leitung eines besonderen Kunststandortes übernommen. Das Minsk ist ein ehemaliges Ausflugslokal in Potsdam. Genauer gesagt war es zu DDR-Zeiten das berühmteste Restaurant der ganzen Stadt. Nach dem Mauerfall drohte es zu verfallen, bis der SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner es kaufte und renovierte. Heute ist dort einerseits seine Sammlung von DDR-Kunst, andererseits zeitgenössische Kunst zu sehen. Wie das zusammengeht und wie man einen solchen Ort neu bespielt, ohne sein Charisma zu zerstören, das erzählt uns Anna Schneider jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen.
Ja, hallo.
Anna, seit einem Jahr führst du als Direktorin das Minsk-Kunsthaus in Potsdam. Erzählst du uns etwas über dein Haus, wofür es steht oder vielleicht sogar erstmal, wo genau es eigentlich steht?
Ja, ich sitze auch gerade hier in Minsk. Wir sind ja mitten im Aufbau und es liegt sehr schön am Brauhausberg, der jetzt die letzten Jahre auch sehr stark durch verschiedenste Baustellen geprägt war, aber langsam lichtet sich hier unser Umfeld und jetzt im Frühling hat man schon wirklich einen tollen Blick in die Stadt hinein.
Weil ihr etwas erhöht eben.
Wir sind eben auf dem Brauhausberg und haben eben dadurch einen schönen Blick auf die Stadt. Und wir sind sehr, sehr nah, liegen wir am Potsdamer Hauptbahnhof, also wirklich fußläufig. Wir schauen also unter anderem auch auf den Hauptbahnhof und umgekehrt erreicht man uns eben auch entsprechend schnell vom Hauptbahnhof. Insofern liegen wir auch günstig für unsere Besucher und Besucherinnen.
Wie lange gibt es euch und wann seid ihr wie entstanden?
Ja, das Museum ist wirklich noch sehr jung. Wir sind jetzt gut 3 Jahre alt. Also im September 2022 wurde es eröffnet und sind dementsprechend jetzt im letzten September 3 Jahre alt geworden. Wir haben das auch tatsächlich so ein bisschen gefeiert, weil interessanterweise mir ist aufgefallen, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da habe ich mir natürlich alle Dokumente mal so angeschaut und dann gab es eine Programmplanung für Events und in diesem Kalender stand immer der Geburtstag, der dritte Geburtstag und das war immer so ein bisschen, hat mich amüsiert, weil das klang eben wie bei einem Kind letztlich, also der dritte Geburtstag ist ja dann an dem 24. September und da habe ich gedacht, naja, das müssen wir vielleicht dann auch entsprechend feiern, weil es ist eben tatsächlich ein sehr, als Museum sehr junges Haus noch und wir haben dann eine Künstlerin, die eben auch im Bereich der Kulinarik, also als Köchin eigentlich arbeitet, darum gebeten, eine Geburtstagstorte, eine entsprechende zu konzipieren und hier als einen festlichen Akt dann gemeinsam mit den Potsdamern und Potsdamerinnen, die vorbeikommen wollten, auch dann anzuschneiden und quasi den Geburtstag richtig zu begehen. Das war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis, so auch nochmal das Haus und seine Geschichte auch ein bisschen zu feiern. Das Haus hat aber ja eigentlich noch schon eine viel, sehr viel längere Geschichte, muss man jetzt der Vollständigkeit halber sagen, weil das ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ja.
Absolut, kommen wir gleich auch noch drauf. Aber zunächst einmal, der SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner hat das Haus sanieren lassen. Gleich kommen wir noch drauf, was da vorher und wie lange es drin war. Und er zeigt darin nun seine DDR-Kunstsammlung, aber auch, du hast es gerade schon gesagt, du bist gerade am Aufbau, aktuelle Ausstellungen, also aktueller zeitgenössischer Künstler. Mhm. Wie umfangreich ist zunächst mal die DDR-Kunstsammlung?
Also umfangreich ist natürlich immer so ein relativer Begriff. Also wir haben eine sehr schöne Sammlung zu Kunst aus der DDR, die eben mit diesem Gebäude auch eine wunderbare Heimat gefunden hat, weil natürlich das Innen und das Außen jetzt wirklich sehr stimmig miteinander korrespondieren kann. Der Fokus liegt auf Malerei. Es sind aber auch einige Skulpturen und andere Medien in der Sammlung. Aber der Fokus liegt auf Malerei. Und es ist ja auch keine in sich abgeschlossene Sammlung. Das heißt, wir haben auch die Gelegenheit und die Möglichkeit, kontinuierlich noch zu ergänzen. Das findet vor allem dann mit Ausstellungstätigkeiten statt, wenn wir merken, ach, das ein oder andere würde uns noch fehlen oder wir haben einen speziellen Wunsch, um der Vollständigkeit halber oder einfach ein umfassenderes Bild zu zeichnen mit bestimmten Ausstellungen, dann auch noch so Ergänzungen vorzunehmen. Und das ist natürlich auch sehr spannend, weiterzuentwickeln.
Ja, in a nutshell, ja, Neudeutsch. Was ist das Besondere an der Kunstgeschichte der DDR?
Ja, ich würde sagen, lerne, dass sie auch noch weiter in der Tiefe kennen aktuell noch. Aber ich finde, es ist schon sehr auffallend, dass man es vielleicht zunächst so ein bisschen unterschätzt, weil man denkt, na ja, das sind 40 Jahre, also 4 Dekaden und der geografische Raum ist ja auch beschränkt. Das heißt, man denkt, dass das übersichtlich ist, das Gebiet. Ja. Dem ist aber dann, finde ich, je tiefer man einsteigt, und das haben wahrscheinlich viele Dinge auch so an sich, desto komplexer wird eigentlich die Geschichte, weil es wird sehr schnell deutlich, dass es die ganz klaren Trennungen zwischen nonkonformistisch und Staatskünstler, also dass so eine Art von Schwarz-Weiß-Denken nicht sehr konstruktiv ist in der Auseinandersetzung und dass es eben sehr, sehr vielen Graubereiche dazwischen gibt. Und das sind eigentlich auch genau die interessanten Momente. Und was sicherlich auch für mich sehr spannend ist, ist einfach, dass man wahnsinnig viel, für mich zumindest, neue Entdeckungen macht, also Maler und Malerinnen oder Künstler und Künstlerinnen kennenlernt, die einem vorher so nicht kein Begriff waren, was natürlich auch mit unter anderem der Ungerechtigkeit der Geschichte zusammenhängt, weil dass diese Künstler und Künstlerinnen einfach bisher noch weniger Beachtung gefunden haben als ihre westlichen Kolleginnen und Kollegen.
Aber überhaupt haben sich, glaube ich, mit DDR-Kunst eher wenige Museen bisher befasst, oder?
Ja, also ich würde sagen, dass da durchaus ein Trend festzustellen ist. Also nicht zuletzt natürlich durch die diesjährige Biennale und den Deutschen Pavillon ist schon auch ein Augenmerk, würde ich sagen, aktuell auf der Geschichte der DDR und wie sich das eben auch kultur- und kunsthistorisch ausgeprägt hat. Aber natürlich ganz global gesehen muss man sagen, dass da schon noch sehr viel weniger passiert ist, vor allem in der Wahrnehmung. Ich denke, es gibt schon Auseinandersetzungen auf wissenschaftlicher Ebene und fachlich natürlich Leute, die sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Aber der Kreis ist klein und es ist eben nicht so auf globalem Ebene bekannt.
Ja.
Aber man muss auch sagen, dass es natürlich vor allem in Ostdeutschland auch Museen gibt, also die früheren Kunstzentren mit Leipzig und Dresden und die Museen dort, die haben natürlich schon auch eine lange Tradition, sich auch mit der Kunst auseinanderzusetzen und auch anzukaufen und in ihren Sammlungen zu pflegen. Das heißt, die blicken natürlich da auf einen großen Pool an Arbeiten, auch mit denen sie sich kontinuierlich auseinandergesetzt haben. Das ist vielleicht aber auch aus der westdeutschen Perspektive eben sind Sammlungen, die noch nicht so auf dem Schirm sind, die einfach noch nicht so starke Beachtung deshalb gefunden haben.
Mhm. Kommen wir vielleicht mal auf die Architekturgeschichte des Minsk zu sprechen. Das war nicht immer ein Museum, das war ein ehemaliges DDR-Ausflugslokal oder Terrassenlokal, liest man häufig. Und zwar nicht irgendeins, sondern das war das beliebteste der ganzen Stadt Potsdam. Nach der Wende ist es dann verfallen und mit Graffiti besprüht worden. Und dann wurde sehr lange um seine Nutzung gestritten. Welches waren denn da die gegnerischen Positionen?
Ja, also das Haus hat wirklich eine sehr bewegte Geschichte bereits. Erstmal hat die Planung schon mal relativ lang gedauert. Also die begann in den 60er Jahren, bis es dann schlussendlich eröffnet wurde als Terrassenrestaurant, war es das Jahr 1977. und hat dann aber eben für mehrere Dekaden auch das Stadtgeschehen in Potsdam mitgestaltet und auch belebt als ein Restaurant eben, und das daher kommt ja auch unser heutiger Name. Wir beziehen uns ja auf die Geschichte noch der eigentlichen Gründung. Damals hieß es Minsk, weil es eben eine Städtefreundschaft mit der belarussischen Stadt Minsk gab und es auch belarussische Küche hier zu essen und zu trinken gab auf diesen Terrassen. Und das ganze Lokal und das ganze Areal hier am Brauhausberg war ja eine Art Freizeitareal mit diesem besagten Restaurant und eben diesem wunderbaren Blick auf die Stadt. Und eben dann neben mit einem großen Schwimmbad, wo die Familien an den Wochenenden auch wahrscheinlich sehr gerne hingegangen sind. Das heißt, es hat auch hat schon einen ikonischen Stellenwert für die Stadt und ist auch als architektonisches Gebäude ein wichtiges Landmark, auch hier auf dem Brauhausberg. Das Gebäude wurde von Karl-Heinz Birkholz geplant und auch so betreut im Bau. Und er hat wirklich eine ostmoderne Ikone, ein ikonisches Gebäude geschaffen, was ist ja dann nach Wendezeiten eben zwei Dekaden letztlich sich selbst überlassen war. Ja. Also es wurde dann, war zeitweise abgesperrt, das war eigentlich dem Untergang bereits geweiht.
Sogar also abgerissen werden.
Sollte abgerissen werden und es gab dann verschiedene Bürgerinitiativen, die sich auch dafür eingesetzt haben, weil es eben so im Gedächtnis der Stadt so wichtig war, also dafür eingesetzt haben, dass es doch zu erhalten. Es war besetzt, es war von Obdachlosen auch bewohnt, es war auch sehr stark zerstört, muss man sagen. Ja. Also was man da auf den Fotos noch sieht, das ist war schon, glaube ich, sehr grenzwertig. Und dann hat eben die Plattner Stiftung im Jahr 2019 das Gebäude erworben und hat sich dann eben dazu entschlossen, wunderbarerweise es zu renovieren, also wirklich Grund zu sanieren und als Museum mit modernsten Standards wirklich neu der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und es war natürlich auch das perfekte Match für diesen Anteil der Stiftung Hasso-Plattner, beziehungsweise der Sammlung, eben die sich mit DDR-Kunst auseinandersetzt.
Ja.
Und das ist ja gelungen und wurde auch von den Potsdamern und Potsdamerinnen dann ja sehr wohlwollend aufgenommen, diese Entscheidung, dass es eben gerettet werden konnte.
Das Haus hat im September 2022 eröffnet, hast du gerade erzählt. Nur wenige Monate sind das nach dem groß angelegten und natürlich bis heute andauernden russischen Überfall auf die Ukraine. Weißrussland ist ja bekanntlich ein Verbündeter Russlands und Minsk auch bekanntlich der Name der Hauptstadt von Weißrussland. Gab es irgendeine Befürchtung, dass dieser Name, also Minsk, negativ auf euer Haus abstrahlen könnte?
Ja, also die Frage bezieht sich jetzt natürlich auf einen Zeitraum, in dem ich noch nicht hier am Haus aktiv war, aber ich kenne natürlich so ein bisschen den Kontext der Entstehung und auch der Diskussionen darum. Das fiel ja in einen Zeitraum, also erst kam Corona, was die eigentliche Eröffnung noch mal etwas nach hinten verzögert hatte. Und dann kam eben der Krieg. Und natürlich hat das hier intensive Diskussionen ausgelöst. Ja. Und auch natürlich auch über den Namen des Hauses. Also es gab einen langen Prozess dazu, wie das Haus als Museum heißen soll. Und es wurde sich, eben weil es so ein wichtiger Ort für die Stadt war, hatte man sich dazu entschlossen, eben den ursprünglichen Namen beizubehalten, beziehungsweise in einer Form zu adaptieren, eben von Minsk zu das Minsk. Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen erklärungsbedürftig, gerade jetzt für internationale Gäste, die vielleicht mit der Geschichte von Osteuropa und der DDR im Speziellen jetzt vielleicht nicht so versiert sind. Das ist schon so, dass man da erklären muss. Gleichzeitig finde ich es schon auch richtig, weil das Haus ja in seiner ursprünglichen Form weitestgehend erhalten wurde und auch eben der Gastronomiebetrieb ein wichtiger Bestandteil nach wie vor ist und die Terrassen und die Nutzung eben eigentlich auch weiter gewollt ist als ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und austauschen und einfach Zeit verbringen können und miteinander ins Gespräch kommen können in einer positiven Art und Weise, führt die Namensgebung schon in die richtige Richtung. Ich glaube, was man dann an dem Punkt eben ergänzt hat, ist den Nachtrag, dass wir gesamten Namen heißen, das Minsk Kunsthaus in Potsdam, der einfach nochmal verdeutlicht, dass wir ein Museum sind und keine Verbindungen zur belarussischen Politik haben.
Ja. Welche Spuren sind denn jetzt rein von dem Lokal noch zu erkennen? Da haben, wie ich las, ja sogar Leute ihre Jugendweihen gefeiert, wahrscheinlich andere ihre Hochzeiten. Gibt es da noch irgendetwas, was darauf hinweist?
Ja, also wir haben eben diese sehr schöne Kaffeebar, die mittlerweile Hedwig heißt, wegen Hedwig Bollhagen, die in ihrer architektonischen Struktur im Prinzip erhalten geblieben ist, die sich aber in ihrer Gestalt doch verändert hat beziehungsweise modernisiert wurde an unseren heutigen Bedürfnisse und vielleicht auch ästhetischen Vorstellungen. Und natürlich muss man auch ein Stück weit übersetzen in die Jetztzeit. Das war ja auch von Anfang an eigentlich ein sehr wichtiger Punkt oder Teil der Vision der Familie Plattner und der Stiftung, dass es kein reines historisierendes Museum sein soll, sondern eben immer diese zweigleisige Vision hat, also sich sowohl um die Geschichte der DDR und der adäquaten Präsentation der Kunst zu bemühen, aber eben genauso am Diskurs um die Gegenwart und die Zukunft teilnehmen zu wollen und eben auch ein internationales Moment nach Potsdam zu bringen. Also, und dass genau in dieser Zweigleisigkeit auch eine große Chance liegt, für beide Seiten sich gegenseitig zu befruchten und auch neue Perspektiven möglich zu machen. Mhm. Und insofern war das da nur sinnfällig, dass man das eben auch in Momenten wie der in architektonischen Übersetzung des Cafés macht. Also es gibt nach wie vor das Café mit einer modernisierten Speise- und Getränkekarte, natürlich auch auf unsere heutigen Bedürfnisse angepasst. Das damalige Lokal Minsk war ja auch bekannt für eigentlich eine hochkarätigere Küche. Also es gab unter Umständen, so wurde mir berichtet, im damaligen Minsk auch manchmal Lebensmittel und Produkte, die anderswo nicht verfügbar waren. Mhm. Und insofern so die Ambition der Küche beziehungsweise auch den Anspruch an gute Qualität der Produkte, an Regionalität, auch eben an Nachhaltigkeit, also Ansprüche, die wir sehr stark im Jetzt entwickelt haben, die sehen wir eigentlich als Weiterführung einfach an einer zeitgemäßen Umsetzung einer Gastronomie. Ja. Und optisch, dieser Barbereich ist eben noch historisch original in seiner Anlage, ist aber durch die Fliesen von Hedwig Bollhagen, die ja eine der ganz großen Keramikerinnen, die große Bollhagen-Werkstatt geführt hat, die sowohl sich in vielen Privathaushalten als Tassen, Teller, Teekannen heute noch findet, aber eben auch größere Wandgestaltungen gemacht hat im öffentlichen Raum. Und es konnte damals ein italienisches Designbüro, Linea Rama, dazu gewonnen werden, mit einem alten, also mit einem Motiv, einem Keramikmotiv von Hedwig Bollhagen eine Neugestaltung für diese Bar zu finden. Und damit ist, wie ich finde, eine sehr ansprechende und gut ins Jetzt übersetzte Lösung gefunden worden.
Das ist ja jetzt eine interessante Gemengelage, die du geschildert hast. Wie lockt man in so ein neues, aber gleichzeitig altes Haus eine ja wahrscheinlich ganz neue Klientel? Und ja, was gibt's da für wirksame Möglichkeiten?
Natürlich ist es ein bisschen eine Herausforderung mit diesen sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. das erstmal überhaupt ins Außen zu kommunizieren, dass wir also sowohl uns um die Künstlerinnen und Künstler aus der DDR, vor allem eben aus der Sammlung, aber auch darüber hinaus mit unseren Projekten um die Sichtbarkeit und würdige Präsentation der Arbeit bemühen. Das spricht vielleicht erstmal andere, einen anderen Personenkreis an als ein Projekt mit einem jungen internationalen Künstler. Gleichzeitig versuchen wir schon, und ich glaube, es gelingt auch immer besser, eine Art Vertrauen in unser Haus als Haus, das immer gute Qualität präsentiert, egal welchen Themenkomplex wir uns annehmen. Das heißt, wir arbeiten, und das bedarf natürlich ein bisschen Zeit. Also und ich denke, ich bin jetzt mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir jetzt im vierten Jahr vielleicht schon an einem Punkt sind, wo der Ort als Ort sich langsam gesetzt hat und auch kommuniziert ist und viele Leute vielleicht auch schon hier waren und hoffentlich eine positive Erfahrung weitergeben können. Und das hilft natürlich auch, darauf zu vertrauen, dass Menschen wiederkommen, auch wenn sie vielleicht den Namen nicht kennen oder sich mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, also in beide Richtungen. Das heißt, wir arbeiten einfach daran, quasi als Haus wirklich ein sehr hochkarätiges und stabiles, kontinuierlich stabiles, gutes Angebot zu machen und dadurch eben auch eine wirkliche Community um uns herum zu haben, die gerne zu uns kommt. Und natürlich sind die Potsdamer und Potsdamer wichtig für uns, weil wir natürlich in dieser Stadt die direkte Nähe haben, aber genauso natürlich die Berliner und Berlinerinnen, die es nicht viel weiter haben oder unter Umständen genauso nah dran sind oder genauso lange hierher brauchen.
Es ist ja der zweite Kunststandort von Hasso-Plattner in Potsdam, nämlich neben dem Museum Barberini. Das hat ja eher den Schwerpunkt Impressionismus, alte Meister, auch ein bisschen zeitgenössisch. Gibt es zwischen euren beiden Häusern denn trotzdem sowas wie Synergien? Ich glaube, eure neue Ausstellung, also die im Minsk, ist sogar eine solche Zusammenarbeit, oder?
Ja, also grundsätzlich haben wir sicherlich Schnittmengen an Themen, die wir auch besprechen immer wieder. Wir haben ja auch eine geteilte Administrationsebene. Das heißt, da gibt es auf der operativen Seite sehr viel Synergien, die wir ohnehin nutzen. Die sind aber wahrscheinlich nach außen hin nicht so sichtbar und auch nicht so relevant. Im Ausstellungskontext ist es tatsächlich jetzt mit der neuen Ausstellung, die am Wochenende für die Besucher auch öffnet, das erste Mal, dass wir tatsächlich auch nach außen in einer Kooperation in Form einer Ausstellung miteinander zusammenarbeiten. Das ist natürlich wirklich sehr aufregend. Ich glaube, der Grund, warum das vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so passiert ist, ist auch sehr verständlich, weil sich natürlich das Minsk erstmal etablieren musste und erstmal ein eigenes Profil und Gesicht entwickeln musste, bevor es vielleicht intensivere Kooperationen mit auch der, ich sage jetzt mal, großen Schwester eingeht, wo vielleicht auch in der äußeren Wahrnehmung dann sofort so eine Vermengung passieren würde. Insofern, glaube ich, war das schon die richtige Entscheidung, dass man da in den ersten Jahren erstmal noch ein bisschen vorsichtiger umgegangen ist damit. Aber wir freuen uns sehr, dass es jetzt gelungen ist, mit dem Projekt mit Oscar Murillo tatsächlich die Sammlungen und die Häuser zusammenzubringen. Und es ist durch Oscar Murillos Interesse an Claude Monet, das ihn seit vielen Jahren, also fast seit 10 Jahren jetzt schon begleitet. Er beschäftigt sich eben sehr intensiv mit sowohl der Biografie als auch der Malweise und auch dem Phänomen letztlich um Monet herum, dass er ja eigentlich schon eine universelle Strahlkraft hat, also allseits geliebt für seine Malweise, für die Art und Weise, wie er Farbe und Licht und Landschaft und Wasser und Reflexion darstellen kann. Das ist ja schon wirklich ein beachtliches Phänomen, wie global er sich in den unterschiedlichsten Kulturen durchsetzen konnte. Und das fasziniert eben auch Oscar Murillo. Und als ich eben vor der Frage stand, ja, welche Ausstellungen denn hier für das Minsk aus dem zeitgenössischen Bereich Sinn machen kann, kam relativ schnell für mich Oscar Murillo, wurde präsent. Ich habe mit ihm vor 10 Jahren, als ich noch im Haus der Kunst gearbeitet habe, schon einmal ja in München eine Ausstellung schon mal gemacht. Und normalerweise hat man ja als Kurator selten die Möglichkeit, mit einem Künstler zweimal zusammenzuarbeiten. Und wenn man aber die Position wechselt, dann ist man wieder in der glücklichen Lage, dass man wieder von vorne anfangen kann oder zumindest auch auf gute Erfahrungen aufbauen kann. Insofern war das jetzt einfach eine wunderbare Fügung, weil es ist auch sowohl für Oscar Murillo, aber auch für uns als Museum und ich glaube auch für das Museum Barberini schon ein sehr, sehr interessantes Experiment und eine unheimliche Gelegenheit, also die sich wahrscheinlich so nie wieder ergeben wird, dass man eben die Arbeiten von Oscar Murillo im Kontext, im direkten Gegenüber von Monets Werken sehen kann, und zwar sowohl im Minsk als auch im Museum Barberini. Und ich war ja jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv im Aufbau dabei. Das ist schon wirklich sehr spannend, weil beide Werke verändern sich durch ihr Gegenüber. Das ist letztlich auch ein bisschen wie beim Menschen, wenn man ist ja auch immer ein bisschen jemand anders, abhängig von seinem Gegenüber. Also das Gegenüber bestimmt oder hat auch einen Einfluss auf einen. Und das ist tatsächlich passiert auch mit den Werken, dass man plötzlich auf andere Dinge achtet. Also zum Beispiel bei den Werken Monets ist man im normalen Kontext vielleicht noch mehr an der Figuration verhaftet. Das heißt, denkt stärker über das Motiv nach. Und im Kontext mit Oscar Murillos Werk, der ja ein abstrakter Maler ist, treten eben die Malweise, die Spuren, die gestische Art und Weise, wie auch die Pinselführung ist, viel stärker in den Vordergrund. Und das ist schon sehr, sehr spannend.
Wo siehst du den Konnex? Wie lassen sich Murillos Arbeiten bei euch mit dem Erbe der DDR in Verbindung bringen?
Ich würde sagen, dass mit dem Erbe der DDR Oscar Murillo relativ wenig zu tun hat. Und das ist aber auch gar nicht zwingend. Das ist auch gar nicht sozusagen programmatisch angelegt, weil wir immer wieder Themensetzungen machen, die aus dem internationalen zeitgenössischen Bereich kommen und eben andererseits klar sich mit DDR-Kunstgeschichte auseinandersetzen. Natürlich ist aber auch bei Oscar Murillo die Frage um Kollektivität, wie können wir überhaupt eine Gemeinschaft konstruktiv bilden? Und das sind ja auch Fragen, die in der DDR durchaus Resonanz haben. Die sind für Oscar sehr zentral. Also er hat ja neben seiner malerischen Praxis eine sehr stark auch partizipative Arbeitsweise immer weiter entwickelt und die auch hier in Minsk in unserem Projekt eine wichtige Rolle spielt. In unterschiedlichen Facetten. Das ist ein wichtiges Thema und da kann man schon natürlich auch einen Resonanzraum herstellen. Aber ich möchte das nicht überstrapazieren. Es gibt nicht unbedingt einen direkten Kontext.
Und muss es auch nicht.
Ja, und muss es eben auch nicht.
Okay.
Ja. Mhm. Nein. Natürlich kann man sagen, dass er auch ein Künstler ist, der politisch denkt im Sinne einer eben diesem Wunsch oder dieser starken Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach sozialer Gemeinschaft. Und da ist vielleicht auch so ein Stück weit Utopie mit drinnen. Und ich kann mich auch erinnern, als wir das Projekt gemeinsam im Haus der Kunst in München gemacht haben, haben wir sehr viel über Diego Rivera, also den mexikanischen Muralisten, gesprochen und haben eine große Wandzeichnung, die eigentlich man könnte sagen, dem sozialistischen Realismus nicht unähnlichen Bildprogramm gefolgt hat. Also der Arbeiter in seiner überhöhten Form, der eben im Arbeitsprozess dargestellt wird. Also das sind schon durchaus Themen, die für Oscar mitschwingen, weil er ja auch in seinem Leben, in seiner Biografie, in seinem Familienkontext auch diese Zweigleisigkeit beziehungsweise diese unterschiedlichen Welten eben vereint, eben dass er aus einem kleinen Dorf oder Stadt im Süden von Kolumbien, also aus La Paila kommt und da auch intensive Beziehungen dazu hat und auch versucht, seine Familie und den weiteren Freundeskreis auch in seine Arbeit mit einzubeziehen und auch als ein Arbeitgeber im weitesten Sinne auch zu fungieren. Das heißt, da der ökonomische Anteil in der Kunstproduktion durchaus auch für ihn ein Teil der politischen Arbeit ist und Teil der ja auch realen Umsetzung ist, die er versucht. Insofern gibt es sicherlich interessante Resonanzräume, wenn man es gegenlesen möchte oder vor diesem Hintergrund auch von Kunst aus der DDR sieht. Ich würde aber jetzt nicht, also es gibt jetzt eben stilistisch in seiner Malweise keinen unbedingten direkten Bezug.
Ja. Du hast es eben schon gesagt, du warst 13 Jahre lang im Haus der Kunst in München Kuratorin. Welches, würdest du sagen, sind jetzt die größten Unterschiede beim Arbeiten oder Leben oder in deinem Alltag? Vielleicht auch bei der Klientel jetzt vom Minsk. Was man vielleicht dazu sagen muss, für dich war das ein Zurückkommen nach Potsdam. Du hast nämlich auch hier studiert. Bist du gebürtige Potsdamerin eigentlich? Nein.
Nein, ich bin gebürtige Münchnerin. Okay. Allerdings habe ich doch einige Familie auch hier in Berlin und auch viele Jahre in Potsdam. Insofern ist mir Potsdam und Berlin auch familiär eng vertraut und verbunden. Ja. Aber tatsächlich bin ich geboren und aufgewachsen erst zunächst in München. Und auch mit die Familie meiner Mutter kommt ursprünglich aus Halle. Und es gibt auch nach Potsdam verschiedene Verbindungen. Insofern ist es für mich tatsächlich so ein bisschen ein Zurückkommen an einen Ort, den ich jetzt aber sehr neu natürlich auch wieder erlebe. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man im Studienkontext sich in einer Stadt bewegt. Klar. Oder jetzt im Arbeits- und Familienleben. Ich würde sagen, das Haus der Kunst hat unheimliche Möglichkeiten, in diesen riesigen Räumen tolle Projekte umzusetzen. Das habe ich eben auch viele Jahre gemacht und gleichzeitig ist die Größe auch kann auch manchmal ein Hindernis sein oder eine...
Einschüchternd.
Es ist auf jeden Fall sehr stark eingeschrieben natürlich in diese Architektur. Ja. Oder man muss mit der Architektur immer sehr umgehen. Das muss man natürlich überall, wenn es um Raum geht. Aber ich muss sagen, ich genieße es sehr, dass wir hier einen sehr spezifischen Kontext haben, also auch inhaltlich. Und ich glaube, das ist wirklich ein Mehrwert, weil wir auch für die Besucher und Besucherinnen, dass wir ein Profil haben, was nicht generisch ein weiteres Museum, das sich mit einem sehr großen Thema auseinandersetzte, sondern wir haben schon ein sehr spezielles Profil. Und genau das ist die Stärke. Und auch in der Dimension, in der wir uns hier bewegen, also wir haben ja auf zwei Stockwerken Ausstellungsräume und eben diesen tollen Außenraum und eben Möglichkeiten der Gastronomie. Das ist ein sehr spezifischer Kontext und der ist aber sehr bereichernd, finde ich, aus Besucherperspektive, weil er eben nicht überwältigt, sondern einlädt.
Ja.
Und ich würde sagen, das ist schon ein Unterschied, einfach in der Wahrnehmung des Gebäudes und im Erleben und den ich sehr schätze hier.
Ja. Liebe Anna, wir stellen in diesem Podcast am Schluss immer dieselben beiden letzten Fragen. Und da wir jetzt am Schluss sind, würde ich sie auch dir stellen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwere Frage.
Ja.
Ich habe darüber länger nachgedacht schon auch und jetzt, ich habe überlegt eigentlich in meiner Vergangenheit, also was ich wirklich als einen herausragenden Museumsbesuch empfunden habe, ist der Besuch der Barnes Foundation in Philadelphia in ihrem alten Gebäude. Die Barnes Foundation war ja in dem Gebäude außerhalb der Stadt und die Hängung war tatsächlich noch so wie bis 2011, eben bis zu diesem Wechsel in das neue Gebäude, wie es Barnes auch vorgesehen hatte. Also in dieser sehr, sehr interessanten Mischung aus Meisterwerken der Moderne in Kombination und im Dialog mit afrikanischen Skulpturen, mit Keramik aus dem amerikanischen Raum, mit afroamerikanischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Und gleichzeitig ist natürlich die Figur, die Sammlerfigur, durch diese Hängung so stark spürbar. Und ich finde, das ist immer sehr besonders, wenn man in Museen nicht so eine kühle institutionelle Ausstrahlung, die eine vermeintliche Neutralität erstmal kommuniziert, sondern eben ganz bewusst eine persönliche Handschrift trägt, weil man eben nicht nur fantastische Werke sieht, sondern A, die Werke in Dialog miteinander unheimlich spannend sind und eben im zweiten man auch noch eine Figur dahinter noch erahnen kann, warum dieser Mensch, mit welchen Gedanken, mit welchem Geschmack, mit welcher Geisteshaltung letztlich diese Räume geschaffen hat. Und das macht den Museumsbesuch wirklich sehr, sehr besonders. Und natürlich ist so ein bisschen der Wermutstropfen eben, dass der Besuch in der Form nicht mehr möglich ist, weil sie eben ihr Gebäude gewechselt haben. Aber ich finde, das ist schon ein außerordentliches Erlebnis und auch aus dem sich viele andere Entwicklungen so für mich auch oder Sichtweisen auch entstanden sind. Ja. Also beispielsweise hat der eigentlich Modedesigner, aber auch Kurator Duro Olowu ja sehr stark jetzt auch in den letzten Jahren Ausstellungskontexte gepflegt, die eben das Miteinander von ganz unterschiedlichen Objekten kultiviert haben. Also wo ein Bekleidungsstück neben einer Malerei, neben einem volkstümlich geschnitzten Objekt koexistieren kann und neue Sichtweisen eröffnen kann.
Ja.
Und das hat mich sehr, sehr inspiriert.
Ja. Sehr schön. Liebe Anna, zuletzt, wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde und du hättest die freie Wahl, welches würdest du da nehmen?
Tja, auch eine sehr schwierige Frage. Also ich würde sagen, ich habe ja anfangs auch gesagt, dass ich in der neuen Herausforderung jetzt hier am Minsk auch sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen begegnet, die mir noch nicht so geläufig vorher waren und ich die Chance habe, viele davon auch persönlich noch kennenzulernen, zu besuchen in ihren Ateliers, was natürlich immer das Allertollste ist, wenn man noch in direkten Austausch kommen kann. Aber auch eben manche Künstler, die schon verstorben sind, kennenlernen kann über ihr Werk. Und ein Künstler, den ich sehr, sehr faszinierend fand und von dem ich noch nie was gehört hatte, war Albert Ebert, ein Künstler, der Anfang des 20. Jahrhunderts, also von, ich glaube, 1906 geboren ist und dann bis 1976 gelebt hat. Also eigentlich in einer Zeit vor der DDR.
Okay.
Schon sozialisiert war und gelebt hat, natürlich auch die beiden Weltkriege miterlebt hatte und eben in Halle geboren, aber so wie meine Mutter auch und dadurch auch nochmal so einen Bezug quasi zu dieser Stadt aufmacht und gleichzeitig auch eine sehr ungewöhnliche Malerbiografie hat, die auch eigentlich im starken Kontrast steht zu allem, was man vielleicht so über die Kunst aus der DDR, über ihre politische Programmatik und auch die Monumentalität der Bilder des sozialistischen Realismus vielleicht auch so allgemeingültig vielleicht verstehen würde, weil er nämlich Miniaturen gemalt hat. Also die Bilder sind kaum größer als eine Postkarte, haben aber eine solche Kraft, einen in diese Welten saugen sie einen wirklich ein. Man taucht sehr ein und er ist eben jemand, der erst überhaupt mit Anfang 40, also nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs gesagt hat, also wenn er das jetzt hier überlebt, dann muss irgendwas ganz anders werden in seinem Leben. Und der dann gesagt hat, dann, er möchte sich eigentlich, dann möchte er nur noch malen. Und der aber natürlich erstmal keine Ausbildung hatte als Maler und der dann als Heizer in der Burg Giebichenstein gearbeitet hat und darüber auch studieren konnte, also beziehungsweise bei, ich glaube, 2 Semester bei Charles Grodel auch studiert hat und dadurch natürlich auch schon so eine sehr, sehr eigene Formen- und Bildsprache entwickelt hat, weil er letztlich ein Autodidakt im weitesten Sinne geblieben ist, so eine Art deutscher Rousseau oder es gibt ja auch den Künstler Frank Walter aus Antigua, aus der Karibik, der auch als Dichter und Maler und Künstler eben auch diese auch wunderbare, ganz kleine, miniaturhafte Bilder gemalt hat. Mhm. Aber der war eine echte Entdeckung für mich. Und ich finde auch gut, wenn manchmal die Bilder nicht so groß sind. Die passen in jede Lebenslage. Kann man die, findet man immer einen guten Platz. Und sie sind wirklich jedes für sich eine Welt, die sich da eröffnet. Und das finde ich sehr schön.
Das finde ich auch sehr schön, liebe Anna. Ich danke dir für dieses interessante Gespräch.
Ja, danke dir für die tollen Fragen.
Das war Folge 128 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.